SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Bundeskanzler Merz hat mit Israels Regierungschef Netanyahu telefoniert und für ein maßvolles Vorgehen im Iran geworben. Prinzipiell unterstütze Deutschland die israelischen Militärschläge, etwa gegen iranische Atomanlagen. Er habe Verständnis für die israelische Bedrohungslage, so Merz. Man müsse aber auch der Diplomatie Raum geben. Heute wird der iranische Außenminister Araghchi zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm in Genf erwartet. Sie wurden von Deutschland, Frankreich und Großbritannien vorbereitet, in Abstimmung mit den USA. Die USA halten sich unterdessen weiter offen, wie sie in dem Konflikt reagieren werden. Eine Sprecherin des Weißen Hauses teilte mit, Trump wolle innerhalb der nächsten 2 Wochen entscheiden, ob die USA in den Krieg zwischen dem Iran und Israel eingreifen. Eine 2-Wochen-Frist hatte Trump schon öfter bei schwierigen Themen genutzt. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich, berichtet Wolfgang Landmesser.
Er hat das 1 Million Mal getan, um vorzutäuschen, dass er handelt, schrieb der demokratische Senator Chris Murphy auf der Plattform X. Das lasse Amerika schwach und dumm aussehen. Sein ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton nennt es einen Taco-Moment. Taco steht für Trump always chickens out, also Trump schreckt am Ende immer zurück. Andere sind erleichtert, dass zunächst wieder die Diplomatie eine Chance bekommt. Jeff Merkley, demokratisches Mitglied im Außenpolitischen Ausschuss des Senats, setzt auf das von Trump bemühte Image des Friedensbringers. Wie sich Donald Trump jetzt entscheiden wird, seine Sprecherin hat keine abschließende Antwort. Wenn der Präsident eine Chance für Diplomatie sieht, wird er sie ergreifen. Aber er habe auch keine Angst, Stärke zu zeigen.
In Berlin ist am Abend eine weitere Maschine mit rund 170 Menschen aus der Krisenregion im Nahen Osten gelandet. Sie war am Nachmittag in Jordanien gestartet. Damit sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes nun insgesamt 345 Israel-Rückkehrer mit Flügen ab der jordanischen Hauptstadt Amman nach Deutschland gebracht worden. Ein nächster Sonderflug ist für das Wochenende geplant. Für die Pläne der Bundesregierung, die Verteidigungsausgaben auf 5% des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, gibt es mehr Befürworter als Gegner. Laut einer Umfrage im Auftrag der Süddeutschen Zeitung sind 45% der Befragten für die Erhöhung, 37% sind dagegen. Kommende Woche stimmen die NATO-Mitgliedstaaten, zu denen auch Deutschland zählt, über einen Vorschlag von Generalsekretär Rutte ab. Er sieht vor, dass NATO-Länder ab 2032 mindestens 5% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan hat zum heutigen Weltflüchtlingstag die Lage von Kindern weltweit kritisiert. Millionen Kinder und Jugendliche seien vor Krieg, Gewalt oder Verfolgung geflohen, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Aus der Nachrichtenredaktion Arne Bartram.
Viele flüchteten mit ihren Familien, andere ganz allein. Oft nehme ihnen die Flucht nicht nur ihre Kindheit, sondern auch Perspektiven für ihr gesamtes Leben, so die Ministerin. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie Amnesty und Greenpeace appellieren zum Weltflüchtlingstag an die Regierungen in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Es fehle an Mitteln für eine gute Versorgung und Integration. Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR rief ebenfalls zu mehr Hilfe für die weltweit mehr als 122 Millionen Vertriebenen auf.
Bundesfinanzminister Klingbeil will den aktuellen Finanzstreit zwischen Bund und Ländern bis Dienstag lösen. Es geht um einen möglichen Ausgleich wegen geplanter Steuererleichterungen. Klingbeil sagte, die Zeit sei knapp. Schon am kommenden Donnerstag soll das Finanzpaket im Bundestag beschlossen werden. Moritz Kleis berichtet.
Bis zu 30 Milliarden Euro gehen den Ländern und Kommunen an Steuereinnahmen verloren, wenn der Bund seinen Investitionsbooster umsetzt. Geplant sind zum Beispiel erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten und Steuererleichterungen bei Elektroautos für Firmen. Die Länderchefs hatten Bundeskanzler Merz ihre Sorgen bei einer gemeinsamen Konferenz in Berlin mitgeteilt. Mit ihnen allen will Finanzminister Klingbeil nun persönlich sprechen und ausloten, wie Ausgleichsmöglichkeiten aussehen könnten. Denkbar wäre zum Beispiel ein höherer Anteil für die Länder an der Umsatzsteuer.
Unternehmen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erleben es immer wieder, dass neue Auszubildende trotz eines unterschriebenen Vertrags ihre Stelle nicht antreten. Nach einer SWR-Recherche sagen viele ihrem neuen Arbeitgeber zuvor nicht mal Bescheid, warum sie nicht wie vereinbart an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Daniel Nowitzki.
So berichtet die Handwerkskammer für die Region Rheinhessen, dass fast jeder 10. Auszubildende nicht zur Arbeit kommt, obwohl er zuvor bereits einen Ausbildungsvertrag mit dem Unternehmen vereinbart hatte. Der größte Träger für katholische Kindertagesstätten in Trier hat nach eigenen Angaben ähnliche Erfahrungen gemacht. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen aber nicht. Auch die Industrie- und Handelskammer in Trier berichtet über Fälle, bei denen Auszubildende trotz Ausbildungsvertrag nicht erschienen sind. Die IHK geht davon aus, dass Auszubildende häufig mehreren Firmen gleichzeitig zusagen, um später bei ihrer Entscheidung für eine neue Arbeitsstelle mehr Auswahl zu haben.
Menschen, die an Unfallorten filmen und Rettungskräfte behindern, sollen härter bestraft werden. Das fordert der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Banse. Er kritisierte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass Feuerwehrleute oft gleichzeitig Opfer retten und Gaffer fernhalten müssten. Strafen bis hin zum Führerscheinentzug würden mehr abschrecken als Geldstrafen, so Banse. Die deutschen Basketballerinnen sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Gegen Schweden stand es bei dem Spiel in Hamburg am Ende 89-76. SWR aktuell Sportreporter Konstantin Kleine hat das Spiel gesehen und fasst zusammen.
Vor den Augen von Geburtstagskind Dirk Nowitzki und rund 3.500 Fans in der ausverkauften Hamburger Halle ist Deutschland von Beginn an das bessere Team. Er spielt sich schon nach dem ersten Viertel einen 11-Punkte-Vorsprung. Angeführt von Forward Leo Fiebig und Center Luisa Geisel-Söder aus der WNBA führt die deutsche Mannschaft zur Halbzeit recht komfortabel mit 44-27. Nach der Pause dann sind die Schwedinnen zunächst das bessere Team, entscheiden den dritten Abschnitt punktemäßig für sich. Die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Tomeides weiß sich aber zu wehren, kommt im letzten Viertel zurück in die Begegnung und gewinnt somit ihr Auftaktspiel bei der Europameisterschaft. Schon in weniger als 24 Stunden trifft Deutschland auf die starken Spanierinnen, die Titelkandidat sind. Der letzte Gruppengegner am Sonntag heißt ebenfalls in Hamburg Großbritannien.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Zunächst scheint heute fast ungestört die Sonne. Gegen Abend ziehen aus Westen Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen 24 Grad in der Westeifel und im Südschwarzwald und bis 30 Grad im Breisgau und am Oberrhein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Extremwetter und Klimawandel machen auch den Bauern zu schaffen. Und sie wirken sich darauf aus, welche Pflanzen künftig noch angebaut werden können. Future Farming 2050. Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? Das ist unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Zum Abschluss geht es heute um kulinarischen Hochgenuss, nämlich um Trüffel. Die gibt es nicht nur in Italien, sondern sie werden auch in Südbaden kultiviert. SWR aktuell Reporterin Clara Gehrunger hat beim Trüffelverband in Schallstadt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald nachgefragt, welche Voraussetzungen die Luxuspilze benötigen.
So, und da sind wir schon eigentlich mittendrin. Also das hier ist, das sind alles Trüffelgehölze und die sind auch immer Ertrag.
Die Trüffelplantage von Hans-Georg Pfüller und seiner Frau sieht eher wie eine unscheinbare Wiese mit Bäumen und Sträuchern aus. Pfüller ist Vorstandsmitglied im Trüffelverband. Er erklärt, es sind vor allem heimische Bäume, die für den Trüffelanbau in den Einsatz kommen.
Hier Hasel als klassischer Partner, sieht auch richtig proper aus, hat sich toll entwickelt, ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt. Und da haben wir in die Mitte jetzt aber eine Steineiche gepflanzt. Ein klassischer Trüffelpartner aus Südeuropa.
Denn wichtig ist auch, dass die Bäume den zunehmenden Klimaextremen gewachsen sind. Nicht ohne Grund sind bisher schließlich eher Italien und Frankreich für den Trüffelanbau bekannt.
Mit dem Klimawandel verschieben sich ja die Klimazonen um mehrere hundert Kilometer nach Norden. Also wir holen quasi eine Kulturform zu uns. Den Trüffelanbau, wie er ja in Südeuropa schon lange etabliert ist. Also er passt dann auch quasi zu den neuen Klimabedingungen.
Entscheidende Voraussetzung für den Anbau ist ein kalkhaltiger Boden. Den gibt es in Südbaden. Außerdem muss es mild sein. Dann kann die Trüffelsaison je nach Sorte schon im Frühsommer losgehen.
Also die Burgundertrüffel haben tatsächlich, außer dass sie wirklich lecker sind, den großen Vorteil, dass sie schon im Mai, Juni anfangen. Und dann geht die Saison bis in den Winter rein.
Ein Haken ist laut Hans-Georg Pfüller der Wasserbedarf. Trüffel mögen keine dauerhafte Bewässerung, aber eben auch keine Trockenheit.
Es ist aber eben auch so, dass natürlich in so einer Trüffelkultur auch unheimlich viel CO2 gebunden wird. Also wenn Sie sich vorstellen, das war früher mal ein Acker. Und jetzt binden hier die Bäume natürlich CO2, indem sie einfach wachsen, indem sie Biomasse binden, Biomasse entwickeln, CO2 binden. Es ist eine ganz vielfältige Kulturform. Da wird nicht gedüngt, da wird nicht gespritzt.
Allgemein gilt, Der Anbau von Trüffeln braucht Zeit. Der Baumnachwuchs wird mit Trüffelsporen geimpft und muss dann erst heranwachsen. Bis zur ersten Ernte vergehen so 5 bis 10 Jahre. Für die Ernte werden in der Regel speziell trainierte Hunde eingesetzt, die den Duft der reifen Trüffel aufspüren.
Nach und nach kommt es eben wirklich als Sonderkultur auch in den Fokus von landwirtschaftlichen Betrieben, den wir jetzt aber auch zeigen können an solchen Flächen wie hier. Es funktioniert. Man kommt nach einer überschaubaren Anzahl von Jahren tatsächlich in einen Ertrag. Und das kann auch wirklich wirtschaftlich interessant sein.
Pfüller und der Trüffelverband sehen darin insbesondere für Landwirte und Winzer eine Chance, sich langfristig ein zweites Standbein aufzubauen, um bei Ernteausfällen durch Wetterextreme eine resistente Alternative zu haben.
Das war unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell, Future Farming 2050. Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus?
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Genf treffen heute mehrere europäische Außenminister ihren iranischen Amtskollegen, um über das Atomprogramm der Islamischen Republik zu sprechen. Auch Bundesaußenminister Wadefuhl ist dabei. Nahostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik rechnet nicht damit, dass das Treffen etwas bringt.
Und zwar vor allem deshalb, weil die Europäer und die Deutschen in den letzten Jahren in diesen ganzen Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA überhaupt keine Rolle gespielt haben und weil sie vom jetzigen Präsidenten Trump systematisch an den Rand des Geschehens gedrängt wurden. Es wird in den nächsten Tagen und Wochen vor allem darum gehen, wie sich Iran zu den amerikanischen Forderungen stellt und nicht darum, wie dieses Gespräch ausgeht.
Wann und wo genau das Treffen der Außenminister stattfinden soll, ist unbekannt. Entscheidend wird bei diesem Treffen heute aber auch sein, welche Worte man wählt. Bundeskanzler Merz hat ja da mit einem Wort, das er vor wenigen Tagen gesagt hat, einiges ausgelöst. Auch unseren Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth beschäftigt das.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wenn es um Israel und den Iran geht, hat Kanzler Merz rhetorische Pflöcke eingerammt. Er hat gesagt, dass Israel die, Zitat, Drecksarbeit für uns macht. Seit Tagen wird darüber diskutiert, ob dieser Begriff passend war oder nicht. Und Außenminister Wadefuhl wird diese Debatte heute unfreiwillig mit nach Genf nehmen. Es ist aber auch ein schmaler Grat mit der Wortwahl. Über Ex-Kanzler Scholz haben sich alle aufgeregt, weil er sich oft nicht klar genug positioniert hat. Er hat rumgescholzt. Bei Merkel das Gleiche. Jetzt sagt mal ein Kanzler, was er wirklich denkt, und schon ist das für viele zu direkt. Was vielleicht dabei mitschwingt, rund um die Angriffe Israels auf den Gazastreifen hat sich Merz immer wieder anders positioniert. Zuerst hat Israel aus seiner Sicht alles richtig gemacht, später dann doch nicht mehr. Und beim Thema Iran totales Verständnis, schönen Dank für die Drecksarbeit. Wahrscheinlich kann man als Kanzler nicht alles richtig machen bzw. nicht alle zufriedenstellen. Klar ist aber, bei so schwierigen Themen wie dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran sollte ein Regierungschef zwei oder besser dreimal überlegen, wie deutlich, wie explizit seine Wortwahl ausfällt.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth. Smartphones und Tablets in der EU sollen künftig länger halten und besser reparierbar sein. Ab heute gelten neue Vorgaben der sogenannten Ökodesign-Richtlinie. Einzelheiten dazu von Katrin Schmidt.
Die EU-Richtlinie schreibt zum Beispiel vor, dass Akkus nach 800 Ladezyklen noch mindestens 80% ihrer ursprünglichen Kapazität erreichen müssen. Und auch die Software rückt in den Fokus. Hersteller sind künftig verpflichtet, für mindestens 5 Jahre nach dem Verkaufsstopp für ein Modell Betriebssystem und Sicherheitsupdates bereitzustellen. Ersatzteile, etwa Akkus, Kameras oder Ladebuchsen, müssen noch 7 Jahre lang nach Verkaufsstopp verfügbar sein. Und zwar so, dass sie mit handelsüblichem Werkzeug ausgetauscht werden können. Ein neues Energielabel, das allen Smartphones und Tablets, die ab sofort auf den Markt kommen, beigelegt sein soll, soll über all dies informieren, also die Lebensdauer, die Robustheit und die Reparierbarkeit der Geräte in einem Ampeldesign, ähnlich wie schon bei Kühlschränken oder Waschmaschinen. Ziel der gesamten Ökodesign-Richtlinie ist es, Elektroschrott zu reduzieren und Verbraucherinnen und Verbrauchern eine längere Nutzung ihrer Geräte zu ermöglichen.
Pünktlich zu Fronleichnam, der in vielen deutschen Bundesländern ein Feiertag ist, haben Beschäftigte in ganz Italien die Arbeit niedergelegt. Seit gestern Abend streikt fast das gesamte Verkehrswesen und heute geht es damit weiter. Christina Schmidt berichtet.
Betroffen sind sogar Mautstationen an Autobahnen und auch der Nahverkehr in Städten, also Busse sowie U-Bahnen und Straßenbahnen. Zu den üblichen Stoßzeiten, also zwischen 6 und 9 Uhr morgens sowie 18 und 21 Uhr abends, soll es aber im öffentlichen Nahverkehr und bei der Bahn einen Notfahrplan geben. Ausgenommen vom Streik sind Züge in Piemont, im Ostertal sowie auf Sardinien. Seit dem Abend haben die Mitarbeiter der italienischen Bahngesellschaften, Autobahnen und Flughäfen die Arbeit niedergelegt und planen ihren Ausstand für insgesamt 24 Stunden. Die drei großen Gewerkschaften, die den Streik ausgerufen haben, verlangen höhere Löhne, einen Inflationsausgleich sowie eine Reduktion der Arbeitsstunden. Die italienische Bahn warnt vor Zugausfällen und Verspätungen auch nach dem angegebenen Zeitfenster. Reisenden wird empfohlen, sich im Internet, etwa auf der Seite der italienischen Bahn, zu informieren.
Am Landgericht Stuttgart wird heute das Urteil gegen drei Brüder einer syrischen Großfamilie erwartet. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Der Fall hatte auch zu einer Debatte über schnellere Abschiebungen geführt. Katja Trautwein.
Die drei Brüder sollen im vergangenen Juli bei einem Streit im Bereich der Königstraße drei andere Männer angegriffen und mit einem Messer verletzt haben, einen davon lebensgefährlich. Das Landgericht Stuttgart bezeichnet den Prozess als außergewöhnlich. Im Gerichtssaal hätten immer wieder Zuschauerinnen und Zuschauer den Prozess gestört, erklärte Landgerichtssprecher Timo Lutfolin dem SWR. Auch Berichte über drei weitere Brüder der Großfamilie hatten für Aufsehen gesorgt. Sie wurden bereits wegen anderer Delikte rechtskräftig verurteilt und sitzen in Gefängnissen. Das führte zu Forderungen, straffällig gewordene Menschen aus Syrien besser abschieben zu können.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.